Unser heutiger Gast ist 24 Jahre jung, hochbegabt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, hat mit 14 schon studiert, ist Rettungssanitäter, Gerechtigkeitskämpfer, arbeitet in einer IT-Firma, ist Ehemann, ein Katzendaddy, Musiker, Sprachgenie und MMA-Profikämpfer. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Matthias Brehofer.
Danke dir, danke dir. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Die Zeit hat sich gut ergeben, sage ich ehrlich.
Du bist gerade aus Schweden zurück, gell?
Voll, ja, ja. Ich war vom 26. bis 2. Jänner in Schweden, von Sonntag bis Sonntag. Meine Frau ist nämlich gebürtige Thailänderin. Deswegen Schweden, ja. Da fehlt noch ein wichtiger Tag. Sie ist mit 6, glaube ich, war das, nach Schweden gezogen. Und ja, ihre Familie ist in Schweden, ihre Mom ist in Schweden, okay. Ihr Stiefvater und ihr kleiner Bruder, der auch für mich wie ein kleiner Bruder ist. Er ist 14, er ist gerade richtig anstrengend, saunervig.
Oh Gott, schlimmes Alter, ja.
Schon schlimmes Alter, ja. Aber in Wahrheit ist er eh sehr nett. Er ist gerade nur ein bisschen verwirrt.
Ja.
Aber ja, wir waren seit langer Zeit eigentlich nicht mehr dort.
Wegen Lockdown wahrscheinlich.
So ist es ja, allgemein wegen der Pandemie. Und jetzt versuchen wir das in den letzten Monaten nachzuholen. Also ja. In den letzten Monaten waren wir öfter und davor, glaube ich, fast 2 Jahre nicht.
Boah.
Ist halt auch mies für meine Frau. Sie will ihre Familie sehen, ihre Familie will sie sehen.
Ja.
Ich will eigentlich auch ihre Familie sehen, vor allem jetzt, wo ich mehr Schwedisch kann, kann ich mittelmäßig gut mit denen reden, würde ich sagen.
Ja.
Also ich kann nicht mit Hand und Fuß verständigen, es reicht.
Ja.
Und ja, wir waren eben direkt nach Weihnachten, am 26. sind wir hochgeflogen zu Silvester dort und am 2. sehr früh wieder zurück.
Okay. Ja, jetzt macht dir die Kälte in Wien gar nichts.
Überhaupt nicht. Es hatte dort minus 13 Grad, richtig viel Schnee.
Ja.
Und ich war jeden Tag langlaufen.
Ja, richtig cool. Das brennt in die Lunge runter, ha? Die Minusgrade, ja.
Es ist schon schlimm. Ich war aber nicht jeden Tag langlaufen. Ich war 2 Tage nicht langlaufen, weil es dann ein bisschen zu wenig Schnee gab. Aber es ist wirklich, wirklich schlimm am Anfang, wenn du so langläufst und es ist so kalt auf den Händen.
Ja.
Und du denkst so, oh mein Gott, ich halte das nicht aus, meine Hände sterben. Und ich musste auch so manchmal kurz stehen bleiben und so meine Finger so ein bisschen in den Mund nehmen, damit sie einfach so wärmer werden.
Oder?
Doch, aber nur miese Handschuhe. Es waren nur solche Gartenarbeitshandschuhe,
Winterhandschuhe. So schlecht vorbereitet und das in Schweden.
Ich kann nichts dafür. Ich habe die Handschuhe, okay, ich kann eigentlich viel dafür. Aber ich habe die Handschuhe genommen, die es gab und ich habe mir gedacht, das passt eh schon. Und am nächsten Tag hatte ich dann gute Handschuhe, aber es war trotzdem saukalt.
Ja.
Das ist anders als so eine Kälte in Wien, wo es ein bisschen kalt im Gesicht ist. Und ich sage, boah, heute ist unangenehm, es ist ein bisschen kalt. Das ist eine Kälte, die du in den Knochen spürst, die bricht dich von innen.
Und vor allem den ganzen Tag, du kannst dich nicht mehr aufwärmen danach.
Voll, ja. Aber zum Glück wäre dann beim Sport eh warm. Ja. Und ich mache jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr kalt genug ist, aber ich war jeden Sonntag Eisbaden.
Oh.
Also ich war an die Kälte schon ein bisschen rangetastet.
Gott, ich tue mir sogar im Sommer schwer, ins Wasser zu gehen, weil ich immer 5 Minuten brauche, bis ich mich daran gewöhne und die Kälte vom Wasser. Das ist echt schwer. Also Eisbaden, das wird gar nicht gehen.
Ich denke mir immer so, ich denke so an meine Vorfahren oder so an unsere Vorfahren im Allgemeinen und ich denke mir, die würden mich auslachen. Es gibt so nicht kaltes Wasser für die. Für die ist das nur das Wasser. Und das denke ich mir immer. Und dann dusche ich mich immer eiskalt. Ich denke, das ist gar nicht kalt, das ist nur Wasser. Und in Schweden habe ich mir oft so gedacht, so, es gibt keine Kälte, ich bin die Kälte. Aber es gab die Kälte komplett, mir war richtig kalt.
Ja, wow, okay. Ja, abgehärtet. Sehr gut.
Voll.
Du hast mal etwas aus Schweden mitgebracht, gell?
Das ist wahr, ja.
Alle, die es jetzt hören. Eine Packung voller Kekse. Und das sind ja, was ist das, 4, 5 oder 6 verschiedene Sorten.
Das kann gut sein, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele es sind.
Es schaut aus, eins wie ein bisschen Brownie, eins schaut aus wie ein Brötchen mit Zucker oben drüber. Eins, das ist so, du hast gesagt, es ist Marzipan, gell? Es
voll,
ist so grün mit Schoko. Dann so Keksschokolade-Ding, so ähnlich wie Mannerschnitten. Und dann noch so runde Schokodala mit weißer Schoko wahrscheinlich und brauner Schoko.
Ich glaube, so ist es. Also meine Frau hat gesagt, diese runden Taler, die muss es immer geben. Sie hat gesagt, wenn du in Schweden irgendwo eingeladen bist zu Kaffee, dann wird es die geben. Immer, 100%. Deswegen haben wir die genommen.
Wie heißen die?
das ist jetzt peinlich, das kann ich dir nicht voll sagen, aber ich glaube, sie heißen so.
Runde Kekse.
So ist es, ja. Direkt aus dem schwedischen Fressnapf. Ich glaube, Ballerina oder so heißen die. Ich wünschte, ich könnte meine Frau jetzt fragen.
Ja, klingt aber richtig gut.
Sie sind doch ziemlich gut, aber ich muss dich warnen, alles davon ist süß. Die Schweden lieben süßes Essen komplett.
Ja, das werden wir gleich danach reinhauen.
Ja, gern dir.
Und das eine ist ein richtiger Zimt.
Oder das ist so ein Lebkuchen, so ein klassischer, anders ja. Pepperkakor. Die gibt es, glaube ich, auch bei uns irgendwo, bei Lidl oder so, hat meine Frau gesagt, gibt es die auch. Richtig, das ist sehr klassisch. Dann, du hast gesagt, du liebst Mandeln. Das hier ist Mandelkub, diese Brötchen.
Die da, die sind aus Mandeln.
Wirklich. So ist es, ja. Das ist ein Mandelteig mit allen möglichen Sachen, die man so in so ein Backwerk gibt. Also auf jeden Fall sicher mit Zucker und Ei und Massigbutter.
Super.
Dann Keks-Schokolade, das ist einfach diese Mandelschnitten mit extra Schoko.
Du weißt, was ich mag, das ist cool. Solche Gäste habe ich gern.
Und das letzte, dieses mit Marzipan, ist Dammsugare. Das bedeutet eigentlich wirklich Staubsauger.
Yeah. Staubsauger.
Frag mich nicht, warum. Sie nennen das gerne so, aber sie nennen es auch Punschrolle, also so eine Punschrolle. Und es ist nicht so wie unser Punschteig, also es ist ohne Alkohol, aber es ist so der Punschteig ohne Alkohol. In Marzipan gewickelt und gerollt und mit Schokolade links und rechts. Wahnsinn. Mein Tipp, halt sie in der Mitte und beiß auf beiden Seiten die Schokolade zuerst ab.
Echt? Mhm. Cool, ist besser zum Schluss.
Ja, du hast dann nicht so urschlimm schokoladeklebrige Hände.
Ah, gescheit. Du, die kommen mir so bekannt vor und ich glaube, ich habe die beim IKEA schon mal gesehen.
Ja, die gibt's beim IKEA.
Cool. Ist gut, ich habe noch einen IKEA-Gutschein. Weil dann, wenn die Packung leer ist, wieder reinhauen.
Und woher hast du denn IKEA-Gutschein? Hast du den geschenkt bekommen oder gibt es den irgendwo?
Ich habe von einem Freund zum Geburtstag, weil ich bin umgezogen und er hat sich gedacht, ja, IKEA kann es brauchen.
Und dann kaufst du dir Süßigkeiten.
Ja.
Genau das, was er sich denkt.
Ja. IKEA halt, ja. Aber lustig, du, der Michael Riersch, wir haben immer am Monatsende ein Fight Report und der hat schon sehr oft von dir geredet und ich habe mir jetzt mal gedacht, ja, du, der klingt interessant, den könnt ihr mal einladen, aber dann habe ich es nie geschafft und dann das letzte Mal beim letzten Fight Report, ich glaube, das war Fight Report Nummer 10, hat er dann erzählt, dass du mit Schwerter trainierst und ich habe gedacht, jetzt reicht's, jetzt lade ich den Typ mal ein. Das ist echt cool und jetzt habe ich ein paar Videos von dir gesehen und der Michael hat gar nicht übertrieben, du kannst das ja wirklich.
Puh, es gibt immer noch viel Luft nach oben. Aber ich habe schon ein wenig geübt und es ist so, dass mit seiner Katana schneiden, das ist sehr ähnlich. Es ist irgendwie so wie ein umgekehrtes Kicken, wenn das Sinn ergibt. So in Muay Thai musst du also die Hüfte voll eindrehen für einen Kick.
Und die sagen immer, wie ein Schwert von oben voll runter.
Das stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, daher kommt es vielleicht.
Ja, total.
Und es ist wirklich so fast die gleiche Übung. Und vor allem ist es cool, es ist, ich weiß nicht, ich mag es nicht so sehr, das Wort meditativ für solche Sachen zu verwenden, weil das kommt doch ein bisschen drauf an, wie du es machst. Aber es kann auch schon so sehr meditativ sein. Du musst dich halt konzentrieren. Und diese Matten sind eigentlich sehr dick. Die sind ziemlich schwer zu durchschneiden, ohne jetzt angeben zu wollen. Mhm. Aber wenn du halt so schlecht reinschlägst, dann verbiegt sich vielleicht dein Schwert oder du schneidest zumindest nicht durch.
Also schneidest du wirklich am Matten durch?
Genau, ja. Es sind halt so sehr dicke Matten. Und zu denen gibt es auch eine lustige Geschichte. Die sollen so dick sein, wie, also so schwer zu durchschneiden, wie ein Oberarm von einem Mann.
Wow.
Und die Japaner haben das einfach herausgefunden, indem sie beides gemacht haben früher. Aber das ist noch so 15., 16. Jahrhundert Japan, also nicht so vor ein paar Jahren gewesen.
Okay.
Aber die haben einfach so Sträflingen den Arm abgeschlagen und dann schlagen sie so das und denken sich so, ist das ähnlich? Ja, ungefähr, das kann man lassen.
Ich habe Wissenschaft schon immer super gefunden. Na, brutal. Ja, aber ja, es war früher so.
Voll. Und die Sträflinge gab es. Sie hatten zwei Arme, die Versuche wurden gemacht.
Ja. Boah. Oh Gott. Ich hoffe, die haben echt einen fetten Grund gehabt, dass sie da Sträfling waren und nicht einfach nur irgendwann Apfel gestohlen oder so.
Ich kann es dir nicht sagen.
Unglaublich. Aber da kommen wir schon hin, weil das ist unser Monatsthema. Also nicht nur Leuten irgendwie Arme abhacken, aber verrückte oder eigentlich unschlagbare Hobbys und Berufe.
Okay.
Und ich finde, das ist ein ziemlich unschlagbares Hobby, ha?
Ja, ich meine, ich kenne die anderen Contender nicht, aber es könnte zumindest mit dabei sein.
Den kenne ich auch noch nicht. Ich habe nur gedacht, ich starte mal mit dir.
Okay, passt. Dann sage ich, ich bin Contender des Monats.
Definitiv.
Unschlagbares Hobby des Monats.
Definitiv, ja.
Das Ganze nennt sich Tameshigiri. Ich kann dir nicht übersetzen, was das bedeutet. Es hört sich nur cool an. Und wenn du es auf Extrem. Japanisch sagst, dann ist es noch ein bisschen nobler, ein bisschen edler.
Cool.
Aber ja, es ist im Wesentlichen so, Matten zu schneiden.
Ja.
Und die Matten geben auch ein sehr gutes Schnittmuster. Und zum Beispiel früher hatten sie so bei mir so eine leichte Welle, so ein bisschen wie ein C. Und da sieht man einfach, dass ich, wenn ich die Matte treffe, ein bisschen den Schwung mitnehme, aber dann mehr mit Kraft drücke.
Ja.
Und das sorgt halt für diese Form. Und an dem kann man sich sehr viel schnell selbst entwickeln, wenn man schon irgendwie in Kampfsport tätig war, ist das, glaube ich, auch noch besser. Aber du siehst halt einfach so, es gibt dir ein Feedback, es zeigt dir so, wie hast du geschnitten, passt das nicht. Und dann habe ich viele YouTube-Videos auch darüber geschaut. Ich verstehe kein einziges davon, das sind alles Japaner. Sie reden auf Japanisch, aber sie machen es sehr demonstrativ. Sie bewegen das Schwert halt so langsam, sie zeigen dir, was du machen musst.
Ja.
Und sie sagen halt Sachen, die ich nicht verstehe, aber das ist nur ein Extra.
Untertitel funktioniert auch nicht.
Nicht wirklich, nein.
Das heißt, du hast dir das selbst beigebracht alles?
Ja, mehr oder weniger. Ich meine, die YouTube-Videos, die darf man nicht vergessen.
Ja. Aber es gibt in Wien jetzt so gesehen gar keinen Schwertkämpfer, der dir das beibringen hätte können, oder?
Ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es jemanden und ich tue ihm hier Unrecht, aber ich habe nichts so schnell gesehen.
Ja.
Und ich wollte es einfach selbst probieren.
Voll, Schluck Wasser.
Mm. Ich habe meine eigene Wasserflasche mitgenommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es schon so zu schlimm autistisch, wenn ich es einfach so mitnehme und du denkst, ich bin ein Idiot. Aber ich muss es dann trotzdem machen.
Ich habe auch immer, also ich glaube, jeder Sportler hat immer eine Flasche mit. Was eigentlich auch so sein sollte für Leistungssportler sowieso, damit nicht jemand dir irgendwas ins Wasser gibt, was vielleicht Doping sein könnte.
Daran habe ich noch nie gedacht.
Doch, ja. Also finde ich total cool. Und bei Hobby-Sportler sowieso. Also ich trinke auch lieber aus meiner Flasche, als jedes Mal in ein Glasl von irgendjemandem oder von anderen.
Ja, ich habe das Gefühl, aus der Flasche kannst du einfach so sehen, wie viel du trinkst.
Mhm.
Und ich glaube, die meisten Leute trinken zu wenig, weil sie einfach keine Flasche haben. So mit dem Glas ist urmies, du trinkst ein Glas, dann ist leer, denkst du, ich habe Durst, kein Glas, wurscht.
Ja.
Was sollst du machen? Gehst du nicht jedes Mal zur Küche, füllst dir dein Glas voll. Ja. Das macht niemand.
Ich glaube, seit ich eine Flasche verloren habe und jetzt, man hängt sehr an eine Flasche und man tut sich dann schwer, auf einmal eine andere zu besorgen. So wie das halt, seitdem trinke ich jetzt und seit Monaten schon aus einem Wasserglasl, weil ich einfach noch nicht weiß, welche Flasche ich jetzt haben soll. Es ist so wie, ein Teil von mir fehlt gerade.
Die hier kann ich dir sehr ans Herz legen. 720 Degree, glaube ich.
Ja.
Ich habe die einfach auf Amazon bestellt. Ich glaube, die kostet 20 Euro oder sowas. Eigentlich hat meine Frau sie für uns auf Amazon bestellt. Sie hat die gleiche in Rot.
Cool.
Die ist echt chillig. Aus der kann man noch lauwarm trinken. Die hat hier oben so ein Luftloch.
Ja.
Dann kannst du massig Wasser draus trinken. Sie umfasst viel.
Ja.
Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was du für eine Flasche sagen kannst. Sie ist cool und preiswert.
Voll, wir machen halt Werbung für Flaschen und für Kekse. Finde ich gut.
Voll, ja. Benutzt den Code MATT. -15%.
Klingt aber echt gut. Aber die ist also PPA-frei wahrscheinlich, gell?
Ich kann dir nicht sagen, was das überhaupt ist.
Das ist so ein bisschen, sie sagen immer, Mikroplastik, es kann passieren, dass das in Sachen drinnen ist, deswegen sollte man aus Glasflaschen trinken, aber es ist blöd fürs Training, weil darf man nicht mitnehmen. Deswegen schaue ich immer, dass die Flaschen PPA-frei sind.
Puh, da übernehme ich jetzt wirklich keine Garantie. Also vielleicht ist sie das, vielleicht ist sie das nicht.
Ich denke schon, es schaut nach einer guten Flasche aus. Aber wieder zurück zu unserer Schwerter.
Voll.
Wie bist du auf das gekommen? Hast du mal einen Film geschaut und dir gedacht, geil, das möchte ich auch probieren?
Wie bin ich darauf gekommen? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selbst nicht. Ja. Ich glaube, vielleicht One Piece oder sowas. Ich sehe so wie Zorro irgendwas zerschneidet. Ja. Und ich habe vor Ewigkeiten ein sehr mieses Katana bestellt, das hat, glaube ich, so 70 Euro oder sowas gekostet.
Ja.
Und da war ich noch nicht mal 18, aber es gab so eine Altersbestätigung, die angefragt wurde auf einigen Schwertern, aber auf dem eben auf Amazon einfach nicht. Und dann habe ich einfach das bestellt. Und ich denke mir, ich bin richtig klug, aber leider ist das Schwert nicht so gut. Es ist halt so ein relativ miesen Stahl. Aber ich habe dann irgendwann mit Freunden begonnen, einfach so miese Sachen zu zerhacken.
Wie Melonen.
voll wie Melonen, aber auch so wie einfach so Bambusmatten, die wir von irgendwelchen Möbelgeschäften gekauft haben. Plastikflaschen auch ein bisschen. Und es hat sich halt so verbogen. Und ich denke mir, boah, das ist ärgerlich, dass es sich verbiegt. Voll. Dann habe ich mir ein besseres gekauft. Das hat sich dann aber bei den schweren Matten, weil so bin ich reingekommen. Ich kaufe so das Bessere und dann denke ich mir, was kann man Cooles zerschneiden? Und ich habe Urlust, etwas zu zerschneiden die ganze Zeit. Ich sehe nur so Sachen, die man zerschneiden kann.
Echt? Ja. Was würdest du in dem Büro zerschneiden?
Puh, gute Frage. Diese Blumen.
Die Blumen.
Die müssen mal fix dran glauben.
Ja.
Der TV-Screen oder
oh Gott.
TV-Screen, einfach dieser Screen, einfach so von oben herunter. Das wäre richtig nice.
Voll. Der sehe sich ja nicht so gut.
Ich weiß nicht. Ich kann nichts sagen, aber auch wenn er gut wäre, wenn ich die Wahl hätte, ich würde ihn zerschneiden.
Ich hoffe nicht meinen Rucksack oder so, weil den habe ich echt gern.
Den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber gut, der ist dann disqualifiziert.
Das ist ein rosaroter, urschöner von Captain und Sun.
Der ist aus Leder, oder?
Ja.
Stell dir vor, den füllen wir mit, was weiß ich, mit Wasser oder mit irgendeiner dickflüssigen Flüssigkeit und dann schauen wir, ob man durchschneiden kann. Das ist sicher cool.
Na, der bleibt bei mir.
Okay. Abgelehnt.
Oh, das klingt nach einem teuren Hobby, ehrlich
gesagt. Es ist ein teures Hobby, ja. Es gibt diese Matten, aber eine Matte kostet, glaube ich, es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt die weichen und die schweren.
Sind das diese Yogamatten oder wirklich so Sportmatten?
Nein, es ist noch etwas Spezielleres. Es ist so eine Form von Reisstroh, wenn ich mich recht erinnere.
Okay.
So in kleine Scheiben geschnitten wird und dann geflochten und dann rollst du das zusammen, bindest es fest zu und dann legst du das unterschiedlich lange, aber meistens so 18 bis 24 Stunden in Wasser ein, dann lässt du es 2 Stunden trocknen und dann kannst du es durchschneiden.
Okay.
Es ist ziemlich cool.
Oh, viel Aufwand für einmal durchschneiden.
Ja, das stimmt, aber es zahlt sich aus.
Ja.
Es macht viel Spaß.
Ja, das glaube ich. Das klingt schon noch mega viel Spaß, ehrlich gesagt.
Es ist echt cool. Vielleicht können wir das mal gemeinsam machen. Im Moment ist mein Schwertschneidständer kaputt.
Okay.
Und deswegen muss ich schauen, dass ich einen neuen besorgen kann. Aber es gibt im Moment keinen zu bestellen.
Aber was kann der? Schwertschneideständer?
Oder Mattenschneidständer.
Ja, damit man es drauflegen
kann. Voll, es ist einfach so ein Ständer und der hat so einen Spieß und da haust du die Matte drauf und dann steckt sie fest. Das ist alles, er kann nicht viel.
Ja, das klingt mega spannend.
Ja, es ist wirklich, wirklich lustig.
Ja.
Und ich habe es auch schon mit ein paar Freunden gemacht, es macht einfach viel Spaß. Und vor kurzem habe ich von meiner Mom zu meinem Geburtstag, war das, also im November, habe ich ein sehr, sehr, sehr gutes Schwert bekommen. Das ist echt? Wirklich ein Top-Schwert. Das ist,
wie viel herum kostet so ein Top-Schwert?
Ich glaube, dieses Schwert, das ist in der ganz unteren Liga von den Top-Schwertern. Mhm. Nach oben gibt es wirklich kein Ende.
Ja, ist klar.
Aber das ist wirklich das allerunterste von den Top-Schwertern. Es kostet 800 Euro.
Wow, das ist
schon echt teuer.
Ja.
Es war halt so ein Geburtstag und Weihnachtsgeschenk zusammen. Voll, das ist echt cool.
Damn, ist das cool, dass deine Mom das unterstützt.
Voll. Mein Bruder hat das auch gesagt. Mir wird sie nie so etwas kaufen, aber ich weiß nicht.
Bist du so das Letzte von den Kindern?
So ist es.
Ah, verblüht. Na.
Ein bisschen vielleicht schon,
ja.
Aber mir ist es egal.
Das ist cool. Die Ersten müssen immer auf die Kleinen aufpassen und haben eigentlich immer so, ja, die sind voll streng erzogen und die Eltern sind noch über drüber genau und bei den Jüngsten dann kaufen sie ihnen Schwerter.
Ich glaube, dass mit jedem Kind merkst du einfach so, das Kind macht urviel Blödsinn und es wird nie ein Kind aufhören, Blödsinn zu machen und dann lässt es so mehr Blödsinn machen.
Ja.
Einfach, weil du schon aufgegeben hast.
Das ist cool. Dann hast du noch 3 Brüder, gell?
Voll, ja. Der Älteste ist 10 Jahre älter als ich. Dann der andere, glaube ich, der Marco ist 9 Jahre oder 8 Jahre älter als ich.
Ja.
Und der Timmy, der zweitjüngste von uns, ist 6,5 Jahre älter als ich. Fast 7. Okay. Aber er hat eh in 11. ist heute, er hat in 4 Tagen Geburtstag.
Okay.
Voll, dann wird er 31.
Oh wow, ja. Normal. Aber ist nicht so tragisch, der Altersunterschied zwischen euch, oder?
Überhaupt nicht, nein. Wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Wir sehen uns leider viel zu selten, jetzt mit der Pandemie noch seltener. Aber jeder von uns hat halt so urviele eigene Sachen zu tun. Aber wenn wir einen Familienurlaub oder sowas haben, ist es immer schön. Wir treffen uns zusammen, was weiß ich, mein Bruder Marco und ich, wir spielen zum Beispiel Schach. Das ist sehr cool.
Ja.
Ansonsten habe ich Pets gehalten für den Marco, für die Frau von meinem Bruder, dem Philipp, für die Marielle habe ich auch Pets gehalten.
Ja.
Und wir sind halt einfach so zusammen und es ist immer lustig, es ist immer cool.
Ja. Bist du dann auch mit denen so richtig so, was, und habt ihr dann daheim schon so mit Stecken halberte Schwertkämpfe gemacht, wie ihr klein wart?
Komplett. Komplett. Ja. Wir hatten sogar, ich komme ja aus Mauerbach, das ist,
ja.
Kennst du das, direkt an der Grenze zu Wien?
Ich war nie dort, aber ich habe es vom Hören schon voll oft gehört.
Oh, okay. Und normal hören nicht so viele Leute davon.
Ich glaube vom Fußball, ich glaube, wir haben einen Gegner mal gehabt, Mauerbach.
Das kann gut sein. Es gab damals ein Fußballteam,
ja.
Aber es ist wirklich nur eine lande Straße. Wer auch immer Mauerbach organisiert hat, Schande über ihn und seine Vorfahren. Es gibt wirklich, es gibt keinen Hauptplatz oder so. Es ist nur eine lange Straße und zwei Hügel, aber es gibt den Wienerwald dort. Und mein Vater ist früher immer mit uns allen, also mit all meinen Brüdern, so wirklich, wirklich weit in den Wald.
Echt?
Und da gab es so einen Schwertbaum, hat er das genannt. Aber ich glaube, es war nur so ein richtig fetter Baum, in dem mal ein Blitz eingeschlagen ist. Und der ist wirklich explodiert. Und man konnte dann einfach so Stecken rausziehen und dann hast du ein Schwert. Oder so mit Fantasie hast du ein Schwert. Das war halt sehr cool. Und wir haben immer solche Duelle gemacht. Das war echt cool.
Das stell dir mal cool vor. Ich will auch von einem Schwertbaum ein Schwert.
Das vielleicht gibt es ihn noch, es ist Jahre her.
Ja.
Und ich weiß nicht mehr, wie man ihn findet. Aber wenn du bei Mauerbach tief in den Wald gehst, hoffentlich kommst du zum Schwertbaum.
Bam. Ah, das klingt nach einer urcoolen Geschichte, einfach so wie so Fantasy-Story.
Es war immer cool.
Ja.
Es ist auch so ein Baum, der die Schwerter gibt und er hat so. Es fühlt sich so an, als ob er unendlich viele hat und du nimmst dann so die Schwerter mit nach Hause, du kämpfst im Wald, du kämpfst zu Hause die ganze Zeit, das ist echt cool.
Habt ihr euch dann aufgeteilt? Zwei gegen zwei?
Puh,
ich... Diese Schwertkämpfe? Oder habt ihr da alle zu viert gemeinsam gegen unsichtbare Sachen gekämpft und auf Bama reingeschlagen?
Es gab alle Konstellationen. Ja. Also es gab sicher zwei gegen zwei, es gab auch alle gegen mich. Es gab sicher alle drei. Und es war drei gegen einen in jeder Konstellation.
Cool.
Es gab wirklich alles.
Ja.
Und einmal hatte ich auch so ein Holzschwert, das passt vielleicht auch dazu. Das war ich glaube, sein Gladius, sein Römerschwert aus Holz.
Oh, wie cool.
Es war wirklich cool. Und ich habe mal damit meinen zweitältesten Bruder, den Marco, er ist so am PC gesessen und er macht irgendwas. Und ich gehe so zu ihm hin und ich heu ihn so ein bisschen mit dem Schwert. Und ich weiß nicht, ob fest oder nicht, aber er ist halt einfach aufgestanden. Er hat mir so das Schwert aus der Hand genommen und ganz oben auf den Kasten gelegt. Und das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich es gesehen habe.
Na, aber jetzt bist du groß genug, du kannst raufgehen und es nehmen.
Es ist nicht mehr da.
Was?
Ich bin ein paar Jahre später dann so hochgekraxelt, aber es war nicht da.
Hat sicher die Mama verschwinden lassen.
Ja, oder er hat sich selber eingenaut. Er denkt, so, das Schwert ist urcool, das gehört jetzt mir. Ich kann es dir nicht sagen.
Oh,
nie wieder gesehen.
Schade. Aber ich finde das so cool. Ich bin, glaube ich, gebrainwashed von Fantasy-Filmen. Ich liebe das. Kampfszene mit Schwerter.
Es ist schon cool.
Unglaublich cool. Und ich denke mir jedes Mal, wie cool ist es, wenn du einfach in einem Kampf mit einem Schwert in der Hand stirbst. Ich kann mir keinen schönen Tod vorstellen, ehrlich gesagt. Du bist Mom. Ich hoffe, du hörst das nicht, aber es ist wirklich, ja, keine Ahnung.
Ich stelle es mir schon cool vor, aber die Frage ist halt so, wie du stirbst, wenn ich zum Beispiel jemand nur so ansticht und dann liegst du stundenlang da und blutest aus.
Ja.
Das ist schon ein bisschen mies.
Das ist wirklich mies.
Aber ich stelle es mir schon sehr cool vor, einfach so mit dem Schwert zu kämpfen. Es hat auch irgendwie... etwas, wie soll ich sagen, so etwas romantisch, kann man das verwenden?
Ich denke schon. Ich glaube, wir haben eine schönere Vorstellung auch von dem Ganzen, als es wirklich war.
Es ist sehr gut möglich. Ja. Es ist sehr gut möglich. Ich glaube, wenn ich das erste Mal jemand so schlimm ins Gesicht schneide und deine halbe Nase fehlt, dann denkst du wahrscheinlich anders. Bis dahin ist es auf jeden Fall cool.
Ja.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, so enttäuschend es ist, in einem echten Kampf würde ich den Speer über alles andere nehmen.
Wirklich?
Außer halt, es gibt Schusswaffen, dann nehme ich die Schusswaffe. Ich bin fix nicht der mit dem Speer, wenn es Pistolen gibt.
Ja, das wäre dumm. Selbst mit Schwert und Speer wäre es dumm, heutzutage zu kämpfen.
Komplett.
Weil
du verlierst dann, es gibt nichts zu sagen.
Ist immer schneller, ja. Aber warum Speer? Ich meine, 300 ist cool. Ist richtig cool und die haben das richtig gut kennen. Aber
das ist wahr, ja. Aber der Speer ist einfach in jeglicher Hinsicht besser. Oder in fast jeglicher Hinsicht besser. Du kannst zusätzlich noch ein Schwert haben, also das ist auch cool. Und der Speer hat mehr Reichweitenvorteil, du kannst die Leute weit weghalten.
Aber es dauert ein bisschen länger, den zu bewegen. Also ich stelle es mir ein bisschen schwerer vor, weil er wiegt schon auch ein bisschen was, aber Schwert ist einfach kompakter, der Speerpunkt ist mehr in der Mitte und mit dem Speer ist es schon ein bisschen schwierig.
Voll. Aber du musst dir vorstellen, wenn jetzt jemand mit dem Schwert auf dich zukommt und du hast ein Speer, dann stichst du ihm einfach ins Gesicht, bevor er bei dir ist und du lebst und er hat halt das kompakte Schwert gehabt.
Stimmt. Ich sehe schon, du hast viele Gedanken da. Also falls dir mal eine Zombie-Apokalypse ausbricht, bist du ziemlich gut dabei.
Ich hoffe es, aber da greife ich lieber zu einer Schusswaffe. Oh, ich habe noch keine, aber ich hätte gerne eine in dem Fall.
Ja, in dem Fall finde ich, ja. Ja, heutzutage ist wirklich schwierig. Die Amerikaner sind eh bestens vorbereitet, bevor sie sich, wahrscheinlich bringen sie sich eh alle gegenseitig davon noch um.
Es kann gut sein. Oder währenddessen.
Ja.
Ich meine, wie wird das bei denen überhaupt aussehen? Sie haben kein echtes Sozialsystem. Ich glaube, da ist einfach jeder für jeden.
So wie The Purge. Uff, schrecklich.
Ich kann mir vorstellen, dass Texas da ziemlich gut durchhalten würde.
Ja.
Die Texaner werden von uns ein bisschen, wie soll ich sagen, so schlecht beäugelt, aber die sind eigentlich ziemlich cool.
Ja.
Und ich glaube, die sind auch sehr, sehr christlich. Also bei allen Sachen, die das auch so schlecht implementiert heutzutage oder schlecht impliziert, ist es schon so, dass ich nicht glaube, dass die so die Nächstenliebe vernachlässigen würden. Die werden wahrscheinlich so in coolen Christian Communities einfach immer überleben.
Voll.
Bis die Munition ausgeht.
Das ist bei denen also dieser Patriotismus. Aber es ist dann halt auch schwer, dass wenn jemand nicht in diese eine Gruppe reinkommt, dann bist du sofort draußen und gehörst nicht dazu und bist wahrscheinlich voll der Außenseiter. Und ich glaube nicht, dass es so offen sein für anderes. Oder
das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn du nicht in die Christian Community kommen kannst, dann wirst du wahrscheinlich in der Apokalypse erschossen. Das Wort das erste Mal, glaube ich, hier richtig gesagt.
Ja, Apokalypse, definitiv.
Okay, hat sich komisch angefühlt, aber ja.
Ja, man redet ehrlich gesagt auch viel zu selten drüber. Immer nicht.
Ich verwende das Wort auch selten.
Ja, nie. Ja, man liest es eher. Aber.
Das stimmt, ja. Zurück zum Speer, was ich noch sagen wollte.
Ja.
Ich habe letztens erst drüber nachgedacht, dass der Speer wahrscheinlich das erste war. Das hat mich so mehrere Tage lang fasziniert.
Das Wasser.
Kann ich mir
oder
vorstellen.
Oder die Steinschleuder, glaube ich. Speer oder Steinschleuder waren es von den ersten.
Ich kann mir vorstellen, der Speer wahrscheinlich sogar vor der Schleuder, weil die Schleuder ist schon so relativ komplex. Du ziehst zurück und dann geht es nach vorne. Es ist nicht direkt intuitiv. Aber der Speer ist so dieses lange Ding und es kommt jemand und du sagst, na komm nicht und du stichst den so an und du machst es vorne spitz und dann machst du ihm Schaden.
Voll, weil die haben ja damals schon in der Steinzeit mit Speere die Mammuts da die Hügel runtergeworfen, damit sie es später essen können. Voll,
so gejagt und angestochen. Und es ist ziemlich cool, weil der Speer ist so ziemlich die erste waffentechnische Erfindung, die Menschen hatten und hat sich einfach extrem etabliert. Es ist auch einfach die beste. Voll. Und
Das hat sich ewig gehalten eigentlich.
Das gibt es immer noch, wenn du überlegst, wenn zum Beispiel ein Gewehr mit einem Bajonett vorne dran, das ist einfach ein Speer.
Ja.
Der Speer ist einfach so eine simple Erfindung, die sich ewig hält. Und ich denke mir, wenn du in irgendeinem Land bist, wo die Garde noch so etwas ernster nimmt als in Österreich, zum Beispiel du bist in Großbritannien oder du bist in, in Frankreich, in Montreal, glaube ich, gab es die auch, habe ich sie, glaube ich, gesehen. Da gibt es einfach so Soldaten, die ein Gewehr haben mit so einem Bajonett dran. Die haben einfach einen Speer und die gehen damit herum. Ich glaube, wenn du kommst, dann stechen sie dich mit dem Speer. Ich habe es nicht probiert.
Nee, probier es besser nicht aus.
Ich wollte, aber ich habe mich dann nicht getraut. Ich habe mir so gedacht, ist es cool? Und dann denke ich mir, sticht mich an und dann ist es gar nicht cool. Das ist nur schmerzhaft und dumm.
Voll. Und man könnte dabei draufgehen.
Mhm.
Für nichts, das ist das.
Wahrscheinlich sticht er dich nicht tot, aber wenn er dir nur so in den Oberschenkel sticht, bist du halt auch schon am Arsch.
Voll. Aber dann bist du auch so Fan von Samurai?
Meine Meinung hat sich ziemlich gewandelt. Ich bin eigentlich schon ein Fan von dem Schwertkampf und von vielen Bereichen der Samurai. Aber ich habe das Buch Hagakure.
Okay.
Das Geheimnis der Samurai oder der Weg der Samurai, so heißt dieses Buch, Hagakure von Yamamoto Tsunetomo gelesen. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich mies, wie die gelebt haben. Es ist so komisch. Ich habe das Gefühl, dass sie zum Teil wirklich Idioten waren. Ich kann es nicht anders beschreiben. Sie hatten so ein komisches Rechtssystem. Es ist, irgendwie gehst du halt so zum Daimyo, zu diesem Kriegsherrn, und ich glaube, er entscheidet einfach. Und es gibt uroft so komische Entscheidungen. Ein Beispiel, da war, wie war das? Es waren 10 Leute von einem Clan, die so in einem Teehaus waren. Es waren Leute von einem anderen Clan und die haben halt so rappermäßigen Beef gehabt. Und der eine sagt so irgendwas Mieses über den Clan von dem anderen und die denken sich dann so, fetzen wir die jetzt, aber dann machen sie es doch nicht. Dann sind sie so zu 10 draußen und 3 von denen sagen, hey, wir sollten jetzt reingehen und die umbringen. Und die anderen 7 sagen so, nein, machen wir das nicht. Wenn wir 10 jetzt die umbringen und es sterben auch ein paar von uns, dann wird es einen Krieg geben zwischen unseren Clans. Das sollten wir nicht machen, ohne das vorher mit dem Herrn des Hauses zu besprechen. Und Die drei sagen halt so, wir wollen aber trotzdem kämpfen. Die sagen so, macht's das nicht.
Ja.
Und dann sind sie zu 10 zurück, sie berichten die Lage und im Wesentlichen sagt dann so dieser Herr des Hauses, ich glaube es ist ein Daimyo, aber ich bin mir nicht sicher, er sagt dann so zu den 7, sie haben gut reagiert, das war klug, dass sie nicht kämpfen wollten. Aber dann sagt er auch zu den 3, ihr seid feige, ihr müsst euch selbst entleiben, also sie müssen Seppuku begehen, was ziemlich heftig
was
eigentlich
heißt
ist. Seppuku begehen bedeutet, du nimmst eine Klinge und du stichst in deinen Bauch und du ziehst die Klinge ganz rüber zur anderen Seite und dann noch hoch.
Oh mein Gott!
Ja, das ist schon ziemlich heftig.
Oh.
Und sie mussten Seppuku begehen, weil er einfach gesagt hat, ein Samurai sollte auch 1 gegen 100 kämpfen. Wenn du kämpfen möchtest, dann musst du kämpfen, ansonsten bist du feige und du entehrst deine Familie. Und
bist du deppert?
Das ist irgendwie ziemlich random. Weil
das ist wirklich idiotisch.
Ich denke mir auch, die anderen 7 sind feige. 7 wollten nicht kämpfen, warum müssen die kein Seppuku begehen?
Voll, aber ich verstehe gar nicht, warum man wegen so einem Wortgefecht da gleich Krieg anfangen muss.
Ich war nicht dabei, vielleicht haben sie irgendwas Urschlimmes gesagt.
Kommt drauf an, so wie wenn man bei gewissen Gruppen da vielleicht die Mutter beleidigt.
Aber vielleicht ist genau das passiert.
Du, ich habe ja gehört, oder Simsek hat damals erzählt, sein Spitzname ist ja The Last Ronin.
Voll, ja.
Und er hat mir dann erzählt, wenn, ich glaube, der Kriegsherr oder der Herr von einem Samurai stirbt, dann müssen sich die Samurai umbringen.
Voll.
Aber wenn jemand das halt nicht macht und zum Beispiel sein das halt See verlässt oder so, oder dann alleine ist er ein Ronin.
Genau, ja. Das ist ein herrenloser Samurai.
Ja, spannend eigentlich.
Voll ist. Ich finde, viele dieser Sachen waren sehr cool, aber vor allem, was ich an den Samurai begonnen habe zu sehen, was mich aber jetzt auch mehr fasziniert, ist dieses, das Wort wird sehr oft mies verwendet, aber diese Zen-Prinzipien, diese Zen-buddhistischen Prinzipien, das ist einfach alles mit, wie soll ich sagen, mit vollem Commitment machst, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Suppe kochst, kochst du nur Suppe, du isst und du isst nur. Und egal, was du machst, du putzt und du gibst dir deine ganze Essenz dem Putzen. Und dass man diesen Weg lebt, das ist halt etwas sehr Zen-Buddhistisches. Und das fasziniert mich im Moment mehr als die Samurai. Also die Samurai haben Zen-Buddhistisch gelebt, aber sie hatten auch sehr viel komische Ideologien.
Es ist komisch, man kann sich von allem das Beste auserpicken.
Voll, ja.
Aber ja, also es ist ja lustig, weil ich habe gesehen, du hast ja ein Tattoo von dem stärksten Samurai, gell?
Das ist wahr, von Miyamoto Musashi, ja.
Gut, dass du das ausgesprochen hast, ich hätte es wieder falsch gesagt.
Okay, sag es jetzt.
Ja. Und von dem bist du aber noch ein Fan, ist das so ein Vorbild von dir?
Ja, das auf jeden Fall. Aber er war schon am Ende so eine Art Samurai, aber er war im Wesentlichen ein Vagabund, also nicht mal... Nicht mal ein Ronin, es ist einfach so jemand, der geht herum und der fetzt sich mit irgendwelchen Leuten, bringt sie um und dann geht er weiter. Und er macht das halt 70 Mal und er sagt, aus 70 Duellen hat er keins verloren. Und ich meine, wenn er eins verloren hat, ist er zumindest nicht gestorben, weil er hat ja eindeutig noch gelebt. Und er war schon ziemlich cool, er hat auch ein gutes Buch geschrieben.
Ah, den hat es wirklich gegeben?
Ja, also ja, den so hat es auf jeden Fall gegeben. Ja.
Aber wieso hat der jetzt Leute umgebracht?
Es ist halt ein bisschen schwer. Du hast halt so ein Duell mit jemandem.
Ja.
Und zum Beispiel, kennst du den Film Seven Samurai?
Ich habe es noch nicht angeschaut. Nein.
Okay, es ist ein uralter, 3 Stunden, schwarz-weiß, 1960 gemacht Film.
Na.
Echt gut, richtig, richtig gut. Einer der Top-Filme. Und da zum Beispiel sieht man das auch, da sind so 2 Samurai oder ein Samurai und irgendein Trottel, der halt sagt, er ist Samurai.
Ja.
Und sie haben ein Duell gegeneinander, aber so mit einer Bambusstange. Und es trifft der eine ihn halt so am Nacken und auf der Schulter und danach trifft der andere ihn auch so am Kopf. Und es sagt der Samurai sagt zu diesem Typen, in einem echten Kampf hättest du jetzt dein Leben verloren. Zum Glück haben wir nicht mit Schwertern gekämpft.
Okay.
Und er sagt ihm, hast du Idiot, ich habe dich am Kopf getroffen, was soll das jetzt? Sagt der Mann, ich habe dich zuerst am Hals getroffen. Und dann sagt dieser Kerl, okay, das kann man nicht mit Bambus regeln, wir müssen das echte Schwert sprechen lassen. Dann ziehen sie halt beide ihr Schwert, das passiert genau das. Er hat ihn halt einfach umgebracht.
Okay, und deswegen.
Ja, es hat sich dadurch auch, oder nicht nur dadurch, aber dadurch hat sich Kampfsport auch mehr etabliert, bei uns in Europa auch. Gleichermaßen dadurch, dass halt Leute sich duellieren, es sind so 2 sehr starke Leute zum Beispiel, aber einer wird sterben. Es ist fast unmöglich, dass du nicht stirbst. Und wenn du nicht stirbst, bist du wahrscheinlich anders ziemlich mies dran. Du verlierst beide Arme oder so, also du verlierst ein paar Finger. Und es ist halt unmöglich, anders zu sehen, wer der Stärkere ist. Du kannst dich nicht hinsetzen und diskutieren und Techniken vergleichen.
Ja, stimmt.
Du musst halt kämpfen.
Ja.
Das hat er gemacht.
Okay, aber er hat das doch damals mit Schwerte noch gemacht.
Ja, ja. Aber er hat auch viele Leute mit einem Holzstock totgeschlagen, den er zu einem Schwert geschnitzt hat.
Boah, okay.
Ich kann dir nicht sagen, was der Vorteil von einem Holzstock gegen ein Schwert ist.
Vielleicht leichter.
Gut möglich. Vielleicht auch einfach gewohnter. Er hat es schon die ganze Zeit gehabt. Und sein erstes Duell hat er mit 14 gewonnen. Ich erinnere mich nicht, wie dieser Mann hieß, gegen den er gekämpft hat. Aber es war ein Samurai, der von einem Schlachtfeld gekommen ist. Und oft waren die auf etwas, das heißt Mushoshokyo. Das gab es bei uns auch. Das ist halt fast gleich übersetzt, sogar Ritterwallfahrt.
Okay.
Dass so ein starker Krieger herumgeht und du willst woanders Leute herausfordern.
Ja.
Und halt sehen, wo du stehst. Und im Wesentlichen ist das auch ziemlich genau das, was wir MMA-Kämpfer machen. Du gehst halt so irgendwo hin, siehst jemanden, der stark ist.
Ja.
Und ihr duelliert gegeneinander. Nur halt, dass wir nicht sterben, was nice ist.
Richtig nice.
Ja, das ist schon. Das ist ein Vorteil.
Das ist voll ein Vorteil. Oh, aber was hast du noch gelernt von dem Musashi?
Was habe ich noch gelernt? Ah ja, voll. Ich war bei diesem Duell mit... dieser Mann ist mit dem Schild gegangen.
Okay.
Und er hat halt so ein Schild, auf dem so steht. Er ist ein starker Samurai, er nimmt Herausforderungen an. Und es gibt natürlich keine Videos oder sowas. Aber man sagt, dass Miyamoto Musashi einfach hingegangen ist mit seinem Stock und ihn einfach so mit dem Stock auf den Kopf geschlagen hat und ihn so lange auf den Kopf geschlagen hat, bis er tot war. Einfach so direkt, ohne irgendwas zu sagen. Er geht hin und schlägt ihn tot.
Ja.
Und... ja, dann hat er gegen einige Leute duelliert in Kyoto, was damals die Hauptstadt war. Dort hat er alle Duelle gewonnen. Dann ist er ein bisschen herumgezogen, hat ein berühmtes Duell gegen Sasaki Koshiro gehabt.
Mhm.
Vielleicht kennst du das. Mhm. Er hat Sasaki zuerst psychisch irgendwie ein bisschen fertig gemacht. Sie haben sich auf einer Insel ein Duell ausgemacht. Aber Miyamoto Musashi ist fast, ich glaube, 2,5 Stunden oder sowas zu spät gekommen.
Wow.
Und er hat sich, es gibt etwas, das heißt Nodachi, das ist ein viel längeres Schwert.
Mhm.
Und das kann man eigentlich nicht echt verwenden, wenn man nicht ein extrem großer und starker Mensch ist. Aber ja. Koshiro konnte das verwenden. Und er hat sich so ein noch längeres Schwert aus einem Holzpaddel geschnitzt.
Mhm.
Dann ist er viele Stunden zu spät gekommen. Und Koshiro war halt brennhasen. Er zieht nur so gleich sein Schwert und wirft so die Schwertscheide weg.
Ja.
Und angeblich ist sie ins Wasser gefallen, aber auf jeden Fall hat Miyamoto Musashi ihn dann gleich so verarscht und sagt, der erste Trottel, warum wirfst du deine Schwertscheide weg?
Ja.
Willst du jetzt sterben oder was? Du brauchst sie ja eindeutig nicht mehr.
Ja.
So im Sinn von, du wirfst sie weg, du hast nicht vor, das Schwert nochmal einzustecken. Und dann war Koshiro halt sehr wütend und will ihn angreifen, aber Miyamoto Musashi hat ihn fett auf den Kopf geschlagen mit der längeren Reichweite und wurde dann, glaube ich, ins Bein geschnitten, aber hat ihn dann auch einfach mit diesem Stock in die Brust gerammt und daran ist er gestorben.
Bist du deppert?
Ziemlich heftige Duelle.
Voll arg, das klingt wirklich wie Mittelalter.
Es war auch Mittelalter, ja. Ich glaube, das war so 1620 oder so, also so 16, 15, irgendwie sowas in dieser Zeit. Und dann hat er lange Zeit nicht mehr gekämpft und dann ist er irgendwann zurückgekommen und ist auch eigentlich Zen-buddhistisch gewesen, hat jetzt nicht direkt das Töten bereut, aber aufgehört zu töten.
Finde ich gut.
Ja, ist nicht schlecht. 70 Leute töten, ist auch wirklich genug.
Boah, ich glaube, du hast ein paar Geister, die dich verfolgen. Hast
sicher noch. Sogar, ja. Das sorgt sicher nicht für gute Träume und sicher auch einige Verletzungen.
Ja.
Aber ja, er hat dann seinen einen zen-buddhistischen Weg irgendwie eingeschlagen und er hat auch eine Korrespondenz mit einem berühmten Mönch gehabt, Takuan Soho, der ein sehr, sehr, sehr berühmter zen-buddhistischer Mönch war. Und ich habe halt die Bücher gelesen von Musashi oder das eine Buch, dann von Yagyu Munenori ein Buch und von Takuan Soho ein paar Bücher. Und so irgendwie kommt man da ziemlich tief in seine coole zen-buddhistische Lektüre, kann man das sagen?
Ja.
Lehre, so etwas in der Richtung.
Okay, was kann so gesehen jetzt ein Mörder uns für heute lernen?
Für heute? Für Kampfsport unglaublich viel.
Ja.
Also für Kampfsport wirklich extrem viel. Es ist ja alles fast 1:1 übernehmbar. Du duellierst, du stirbst halt nicht, aber ansonsten alles, was er sagt, ist komplett 1:1 anwendbar. Wenn du auch geistig bereit bist, es wirklich aufzunehmen und zu verwenden. Und ansonsten habe ich gehört, dass Businessmen und sowas, das öfters lesen, so Businessmänner, Businessfrauen sicherlich auch, um hier genderneutral zu bleiben, Ich kann dir aber nicht sagen, was eine Freundin von der Schwester von meinem besten Freund zum Beispiel hat dieses Buch gelesen und gesagt, das hat ihr sehr geholfen in ihrem Business und in ihrem Arbeitsleben. Ich kann dir nicht sagen, wie das einem außerhalb von Kampfsport wirklich helfen kann, aber anscheinend kann es das.
Hat das auch fürs Kämpfen vielleicht ein bisschen mehr Verständnis gebracht oder weniger Angst vor Duelle? Oder?
Ich glaube schon, also eine gewisse Art von Verständnis bringt es schon, aber ich glaube, dass man auch eine gewisse Grundform von Verständnis selber bringen muss. Es ist so wie wenn du in die Schule gehst und du hast einen guten Oberstufenlehrer, aber wenn du noch in der Volksschule bist, dann wird dir das nichts bringen, dass er dir, was weiß ich, den Satz des Pythagoras richtig gut erklären kann oder sowas. Okay, das ist eigentlich nicht Oberstufe. Aber
ja, bei dir komme ich dann später noch auf die Schule zurück. Bei dir ist es sicher nicht so einfach.
Es ist kompliziert, ja. Aber ich weiß nicht, es hat mir schon viel geholfen. Das erste Mal, wie ich das Buch aber gelesen habe, war von meinem ersten Amateurkampf. Das ist wirklich, wirklich lange her. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wann das war. Und da habe ich so dieses Buch am Weg dorthin gelesen und ich habe fast nichts von dem aufgenommen. Und vor kurzem habe ich es wieder das dritte Mal oder sowas gelesen. Mhm. Ich merke, wow, das ist echt deeper Shit, ich verstehe es. Und von Yagyu Muninori, The Way of the Living Sword, habe ich auch vor kurzem gelesen. Und mit jedem Mal lesen kriege ich so ein tieferes Verständnis. Also ich glaube, im Wesentlichen kann es dir viel helfen, aber du musst bereit sein, das auch aufnehmen zu können.
Ja. Das ist ein hartes Thema.
Voll.
Vor allem ist es auch so eine andere Zeit, dass man sich da schwer tut, sich vielleicht reinzufühlen, weil es doch, ja, Samurai. Ich habe halt einfach nie verstanden, warum die einfach da ja, sich so bekriegen und so hinmachen. Wer einen Krieg verstehe ich, aber so andere Gruppen oder Leute, die eh von eigenem Land sind und so, einfach sich so gegenseitig zu bekriegen, finde ich einfach so bescheuert.
Das ist wahr, ja, aber ich glaube, früher war das nicht so wirklich einheitlich ein Land. Japan ist ja auch drei Inseln.
Ja.
Und, oder sind es drei große Inseln und viele, viele kleine Inseln. Also ich glaube, es sind tausende Inseln in Wahrheit.
Ja.
Aber es sind halt so drei große Inseln und die werden von unterschiedlichen Leuten kontrolliert, was eh auch klar ist, wenn du so ganz oben im Norden bist und irgendjemand im Süden sagt dann so, hey, ich bin der König, dann kannst du nicht direkt zu ihm runter und ihn fetzen. Da ist ein bisschen Weg dazwischen und das ist eine ganze Insel. Und ich glaube auch auf der Insel haben die sich einfach so gedacht, so einer sagt, hey, ich bin jetzt, was weiß ich, ich bin jetzt der König oder so, dann sagt sein anderer fix nicht, wir sind urviele starke Leute, du kannst uns nichts sagen. Dann sagt, wir haben mehr starke Leute und wir haben viel mehr Ehre. Dann sagst du, nein, wir haben mehr Ehre. Und dann sagst du, wow, what the fuck, glaubst du, ich habe keine Ehre? Und dann trefft ihr euch und dann kämpft ihr sofort.
Aber es ist nicht eigentlich total bescheuert. Also viele denken sich da eh schon bei MMA-Kämpfern ist bescheuert, dass die da sich ja prügeln. Aber damals ist es ja wirklich um Leben und Tod gegangen. Das ist wirklich.
Ja, aber es ging auch um Ehre. Also es ist schon sehr dumm. Es ist sicher eindeutig dumm. Und wenn man miteinander reden und das auskommunizieren kann, ist es sicher menschlich deutlich besser. Aber irgendwann, glaube ich, gibt man halt einfach auf. Und ich denke mir, es hat jeder Hunger gehabt. Es gibt wenig Ressourcen. Irgendjemand sagt dann so, meine Ressourcen kriegst du nicht. Sagst du, hey, mein Freund, ich brauche deine Ressourcen aber. Dann sagt dann so, du kriegst sie aber trotzdem nicht. Und dann ist so der nächste Schritt gleich, du stichst ihn ab.
Ja, das ist so Game of Thrones mäßig, ha?
Ich nehme an.
Der Stärkste gewinnt, ist ja wurscht.
Es ist wirklich so, der Stärkste gewinnt.
Ja. Natürliche Selektion. Gott sei Dank sind wir ein bisschen weiter jetzt. Vielleicht ein bisschen weiter.
Also ich glaube schon, dass wir deutlich weiter sind. Ich glaube, die Hauptprobleme, die beantwortet wurden, sind halt Hunger und gut, Krankheit jetzt in der Pandemie zu sagen. Krankheit gibt es nicht, aber wir haben irgendwie so eine miese Form von Pandemie, wenn du jetzt zum Beispiel an spanische Grippe oder an die Pest oder sowas denkst. Zum Glück sterben hier nicht so viele Menschen. Also Krankheiten sind auch mehr oder weniger schon so am bekämpft werden. Und Ressourcen, ich meine, es gibt Globalismus, Ressourcen werden jetzt einfach, wie soll ich sagen, gehandelt, statt von einem besessen und gehortet. Okay, vielleicht das auch, aber er hortet sie und er verkauft sie dann. Also wir sind schon deutlich weiter. Vielleicht nicht da, wo man sich so denkt, da wären wir gerne, aber deutlich weiter.
Die Ausbeutung von in Afrika ist sogar hardcore.
Ja, sicher. Oder in Südamerika, das ist saukrank.
Ja.
Es, es ist halt schon immer noch in einigen Teilen der Welt wirklich, wirklich mies. Aber ich denke jetzt so in erster Linie an Europa, da geht es uns deutlich besser. Und nach zwei Weltkriegen geht es uns jetzt eigentlich sehr gut. Die haben irgendwie, wie soll ich sagen, ein Ernüchtern von Krieg herbeigeführt. Ich glaube, niemand will einen Krieg und ich glaube, Krieg zahlt sich auch gar nicht aus.
Ja.
Ich habe ein Buch gelesen von, keine Ahnung wem, ich hätte das Buch gar nicht erwähnen sollen, das ist jetzt mies. Egal.
Aber ich wollte fragen, hast du das Buch gelesen, Die Kunst des Krieges? Weil ich habe von so vielen Kämpfen schon gehört. Ja. Super, aber ich habe es noch nie gelesen.
Ich habe es schon gelesen. Es ist nicht so schlecht. Es ist schon eigentlich ziemlich cool. Vor allem, wenn man Total War spielt zum Beispiel oder das andere Strategiekriegsspiel, ist es sehr cool, wenn du einfach verstehst, was du machen musst.
Ja.
Aber für Kampfsport oder so hat das wenig Anwendungen. Es geht halt um ganz andere Sachen, um die Ressourcenausschöpfung zum Beispiel oder um die Planung von Routen oder darum, wie du dein Camp aufschlägst, wie du deine, wie nennt man das, Scouts, wie du deine Speer verwenden solltest. Oder so. Es hat wenig mit MMA zu tun, aber es war cool. War cool zu lesen.
Würde mich echt interessieren, was da das Wichtigste ist. Ich meine, ich brauche es eh nicht, aber es ist halt dann cool, wenn man dann etwas sieht oder sich in einen Krieg anschaut, geschichtlich gesehen, und dann halt draufkommt, okay, die haben das eigentlich gar nicht gescheit gemacht oder das hätten so und so machen sollen, dann wäre das ganz anders ausgegangen.
Oder du siehst einen Film und du denkst dir so, what the fuck ist das? Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe.
Ja.
Und dann hast du den ganzen Film, das passiert mir regelmäßig.
Ja, das passiert mir aber auch, ohne das Buch zu lesen.
Dann lies es besser nicht, dann passiert es dir weniger.
Ja, es ist eh immer besser, nicht so viel zu wissen, habe ich das Gefühl.
Es ist schon oft wahr.
Ja.
Oder, ich weiß nicht, du musst dann halt selektiert aufnehmen. Du,
ja.
Du denkst halt so, das ist ein mieser Film, egal.
So, jetzt wollte ich aber unbedingt einmal auf MMA hinkommen, weil wir haben eh schon ewig diskutiert darüber.
Das stimmt. Ich rede massig.
Aber es ist interessant. Wann hast du das erste Mal, ich glaube mit 12 oder 13 bist du das erste Mal zum MMA gekommen, gell?
Nicht ganz, ich glaube. Mit 11 oder so wollte ich Thai-Boxen lernen.
Mhm.
Ich habe mich früher extrem gern so in Mauerbach mit Leuten aus dem Dorf einfach gehaut. Es war gar nicht so irgendwie aggressiv oder sowas. Okay, vielleicht war es für sie schon aggressiv. Aber für mich hatte das so nichts mit Aggression zu tun oder sowas. Ich habe mich einfach gern gehaut.
Voll.
Ich habe mich auch gern mit meinen Brüdern gehaut. Und ich wollte dann so einfach so lernen, wie man sich besser haut im Wesentlichen.
Ja.
Und ich habe YouTube-Videos geschaut, wie man so Leute, was so starker Kampfsport ist und wie man Leute schlägt. Aber YouTube war damals noch viel schlechter als jetzt.
Okay.
Und ich habe halt so fast nichts gefunden. Dann google ich und ich sehe so Muay Thai, also Thai-Boxen ist sehr gut. Dann wollte ich das machen mit 11. Aber meine Mom hat gesagt, ich darf das fix nicht machen, weil ich mich eh schon urviel gehaut habe. Und sie denkt sich so, ich bin ein Orgetrottel, ich will mich nur noch mehr hauen.
Ja.
Aber ich war damals auch sehr fett und habe fast nur so WoW gespielt. Und
World of Warcraft.
Voll, ja.
Du hast Michelle auch schon beigebracht in einer Folge des Podcasts.
Grauenhaftes Spiel. Eigentlich eh sehr cool, aber ich bleibe weg davon, weil es hohes Suchtpotenzial hat.
Okay.
Und ja, dann wollte ich irgendwann auch einfach mal abnehmen und nicht mehr fett sein. Und dann habe ich mit Taekwondo begonnen.
Mhm.
Und das hatte dann das Gym eine Sommerpause. Und dann habe ich begonnen, mit meinem besten Freund woanders zu trainieren, im Tengo Dojo damals.
Mhm.
Und da gab es Thai-Boxen und ja, ich weiß nicht, ob man das MMA nennen kann. Ich will jetzt auch nicht zu viel Schlechtes sagen. Es war schon sehr cool. Das Training war jetzt nicht auf dem höchsten Level, aber das Strength and Conditioning war dort schon sehr gut. Und das war dann halt so mein Weg rein. Dort war ich circa ein Jahr. Dann bin ich ins Fox Gym und im Fox Gym habe ich dann so mit 16 oder sowas oder mit ich glaube mit 15 begonnen, MMA zu machen. Also 15 herum, kann man sagen, habe ich begonnen.
Das ist eh schon, auch wieder einige Jahre.
Voll, ja. Das ist jetzt 9 Jahre her.
Genau, mittlerweile machst du auch schon Profikämpfe.
Das stimmt, ja. Ich habe 4 Profikämpfe.
Mhm.
Hoffe, dass ich jetzt relativ bald, trotz Pandemie und so, meinen 5. Kampf haben kann.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, ich bin noch ziemlich am Anfang dieser Profikarriere.
Voll.
Aber ich bin noch relativ jung. Es kann nur mehr kommen, hoffe ich, wenn die Pandemie mal vorbei ist.
Stimmt. Wieso wolltest du nicht länger Amateurkämpfe machen?
Da muss ich mal frecherweise sagen, da wurde ich einfach ausgetrickst. Ich weiß nicht genau von wem, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war. Ich glaube, Ahmedin selber nicht, Ahmedin Fajic.
Mhm.
Aber irgendjemand in irgendeiner Form hat mich da ein bisschen Meier gemacht. Ich wollte eigentlich Amateur kämpfen gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, gegen jemanden aus dem Gym 23.
Ja.
Und ich hätte da einen Amateurkampf gehabt. Und dann haben sie mir gesagt, mein Kampf wurde abgesagt. Ich glaube, gegen Chiotoka Petro oder so hieß er. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hätte gegen ihn kämpfen sollen. Dann wurde mein Kampf abgesagt. Das war im Dezember. Er ist krank geworden.
Ja.
Und dann war ich am Montag auf der Weihnachtsfeier von der Firma meiner Eltern. Mhm. Dort war ich danach noch mit meinem Bruder fort und wir haben ziemlich viel gesoffen. Dann war ich am Dienstag auch nochmal fort. Am Mittwoch bin ich einfach so im Training und meine Trainer fragen mich, hey, willst du am Samstag kämpfen? Ich sage, ja, fix, wieso nicht? Weil ich mir denke, es ist eh Amateur, es ist alles wurscht, es ist lahm. Dann kämpfe ich oder ich will halt kämpfen. Ich wiege 70 Kilo, ich wiege bei der Abwaage 70 Kilo und der Ahmed, den hat sich vorbereitet für seinen Profikampf, das wusste ich nicht, für sein Profidebüt.
Okay.
Hat von 80 runtergekattet auf 70. Ich weiß nicht, ob du den Ahmed ihn kennst. Er ist richtig groß, er ist sehr stark.
Ja.
Und ja, ich war komplett outmatched und am Samstag, an dem Tag, an dem ich kämpfen wollte, sind sie zu mir gekommen und also seine Trainerin ist zu mir gekommen und hat dann gesagt, hey, warum ist der Kampf 3x3 Minuten? Wir brauchen 3x5 Minuten, weil es ist ein Profikampf, es steht auf Sherdog und alles. Ich denke mir, okay, Profikampf, was soll ich jetzt sagen?
Ja.
Und dann hat mein Trainer auch so gesagt, ja, was willst du machen, 3x3 oder 3x5 Minuten? Und ich habe mir dann einfach so gedacht, so, ja, 3x5 Minuten, dann habe ich mehr Zeit zu versuchen, ihn auszunocken.
Mhm.
Aber daraus ist gar nichts geworden. Der Ahmed, den hat mir 3x5 Minuten richtig schlimm auf die Schnauze gehauen.
Oh Gott.
Ich wurde komplett arg verprügelt.
Ja.
Und ja, wenn du einmal Profi bist, dann kannst du nicht mehr zurück. Also ich hatte, glaube ich, effektiv einen halben Amateurkampf oder sowas. Ich habe mich halt irgendwo mit jemandem in einem Gym getroffen, wir haben uns auf die Schnauze gehauen, aber ich hatte gar keine Amateurkarriere oder sowas. Und das war halt mein Profidebüt, da wurde ich im Wesentlichen irgendwie ausgetrickst. Aber was soll man machen?
Das ist arg, vor allem ja, wenn man sich da noch nicht so auskennt und vielleicht auch keinen Manager hat oder niemanden, der dir das sagt.
Voll,
ist
ja.
Das ist halt wirklich ein Problem.
Und früher habe ich das auch nicht so verstanden, was das bedeutet, Pro zu werden. Ich denke mir halt so, hey, Leibern, wir hauen uns jetzt einfach Ärger auf die Goschen mit den kleineren Handschuhen und mit Knie zum Kopf und sowas.
Ohne Kopfschutz.
Voll, ja. Und ich denke mir einfach so, wir fetzen uns halt jetzt Ärger. Aber es war schon, in Retrospektive war es schon ein ziemlicher Fehler. Aber ich weiß nicht, man kann es nicht mehr zurücknehmen.
Ja.
Es ist nicht so schlimm. Ich sitze jetzt nicht nachts zu Hause wach und denke mir, boah, damals, das war ein Fehler oder sowas. Mhm. Aber es war schon einfach nicht gut. Nicht das Beste für die Karriere.
Ja, aber was ist, ich habe gelesen, dein Ziel ist einmal von One Championship, da mal ja, einen Titel zu haben.
Voll, ja.
Das finde ich eigentlich cool, weil die meisten kommen rein und sagen, ja, ich will Champion in der UFC werden. Und ich denke mir so, ja. Das ist, ja.
Ich verstehe es, ja.
Gutes Ziel, aber, ja.
Die schwer. UFC ist halt irgendwie auch das Größte und das Bekannteste.
Ja.
Aber vor allem gefällt mir bei One das Regelwerk mehr.
Mhm.
Und auch dieses System, wie dort die Weightcuts sind. Weightcuts sind dort im Wesentlichen einfach abgeschafft. Es gibt halt so, wie sagt man so?
So wie Turnierform, dass du dann dort immer fit sein musst, aber dass sie die regelmäßig auch kontrollieren, ob das Gewicht passt?
Schon, ja. Du wirst halt einfach so zwischendurch im Camp regelmäßig kontrolliert.
Ja.
Und du darfst nur einen gewissen Prozentsatz von dem, was du durchschnittlich wiegst, abnehmen. Mhm. Und es gibt auch solche Tests, ob du dehydriert bist. Also du darfst nicht zum Beispiel dehydriert kämpfen. Es ist sehr gut gemacht und ich glaube, das Ganze haben sie begonnen, wie jemand an einem Weightcut oder an den Folgen eines Weightcuts im Kampf gestorben ist.
Hab ich gelesen,
Und dann haben sie einfach so gesagt, ja, oh, wir ändern das alles, Weightcuts sind richtig dumm, das muss aufhören.
Voll.
Und ich glaube, es gibt keinen Kämpfer, der dir sagen wird, Weightcuts sind klug, kein Kämpfer, der sagt, Weightcuts sind was Feines, sie sind richtig scheiße, aber solange es einer macht, müssen es alle machen.
Ja. Na, ist gut, dass sie das anders gemacht haben, weil ich habe meine Masterarbeit drüber geschrieben über Weightcut.
Oh, das wusste ich nicht.
Deswegen habe ich das mit One habe ich schon wieder vergessen, weil das vergisst man, wenn man es jetzt ständig liest.
Ist so, ja.
Ja, aber stimmt. One hat echt als eine von den einzigen MMA-Organisationen eigentlich das mit dem Weightcut echt ernst genommen.
Das stimmt, ja. Und das trifft es auch gut, was du sagst, dass sie es ernst nehmen. Dass sie halt echt für die Kämpfer schauen, dass es denen gut geht, dass der, wie soll ich sagen, dass sie sich nicht halt so denken, ja, wurscht, Bro, du kriegst halt Nierenschäden. Vielleicht stirbst du, egal, Mann, was soll man machen?
Dein Problem.
Voll, dein Problem. Und das Regelwerk finde ich auch sehr gut. Und was ich auch wirklich cool finde, ist einfach vor so einer thailändischen und japanischen Crowd zu kämpfen. Das würde mich sehr freuen. dass ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben oder davor gesehen. Ich habe noch nie ONE FC geschaut bis dahin oder ONE Championship. Ja. Und das hat mich so verblüfft. Da war jemand in einem Kimura und er ist halt so aus der Submission rausgekommen und alle Leute jubeln urarg und sie gratulieren und sie applaudieren, meine ich, und sie sind alle voll aus dem Häuschen. Und dann schafft er es ihn von der Guard in Half Guard zu kommen und ja, sie applaudieren wieder. Und dann ist er in der Side Control und sie applaudieren alle. Und der andere schafft es dann aufzustehen und sie applaudieren auch alle. Es ist ganz was anderes. Die wissen einfach so, was passiert. Die sehen so am Boden, aha, der advanced jetzt in der Position. Der schaut, dass er sich diese Grappling Advances holt und sowas. Und dann schafft es der andere aufzustehen. Und die denken sich, cool, dass es geschafft hat, die Kontrolle loszuwerden. Und ich habe das Gefühl, alles, was mehr im westlichen Raum ist, ist ein bisschen mehr so Blut für den Blutgott oder so. Mhm. Sie wollen halt so sehen, dass du die Auge auf die Fresse haust, blutest. Und ja, ich meine zum Beispiel, was so Leute über Khabib sagen, dass er, was sagt man da zum Beispiel, Groin-Sniffer, dass das so jemand ist, der so gerne den anderen Leuten im Schnitt schnuppert. Das ist urabartig, er ringt, er ist ein Ringer, es ist Mixed Martial Arts. Wenn dir das nicht gefällt, dann schau nicht Mixed Martial Arts.
Ey, und wieso sollte er zumindest Stand-Up kämpfen, wenn er weiß, er stärker ist am Boden?
Voll. Also, ja. Deswegen gibt es ja auch Mixed Martial Arts, damit sie alle gemeinsam kämpfen können.
Und ich finde es auch so arg, ich habe das Gefühl, es spielt viel von Respekt halt auch mit, von den Zuschauern her, weil voll, in der UFC, mir hat es gefallen, wie immer keine Zuschauer waren, weil teilweise die Kämpfer es da echt mit Ruhe anschauen können. Ach so, wenn halt etwas länger als eine Minute am Boden war, wärst du in der UFC ausgebuht. Voll. Und das ist halt für mich einfach etwas, das geht nicht.
Es ist komisch. Ich kann die Leute eh auch ein bisschen verstehen. Die wollen halt sehen, wie sich Leute arg auf die Fresse hauen.
Ja.
Aber da gibt es eh auch eigene Sachen. Ich verstehe nicht, warum sie nicht zum Beispiel Max Muay Thai schauen, dieses Muay Thai mit den MMA-Handschuhen oder so. Es ist ein bisschen komisch. Es ist so, wie wenn du jetzt zu einem Autorennen gehst und du schaust dir das so an, denkst dir, boah, so viele Autos, was soll das? Das ist eine Spritverschwendung. Und dann schreist du die Uhr an. Ja, sicher, vielleicht gefällt es dir nicht, aber dann geh nicht hin.
Ja.
Es ist ein bisschen komisch.
Ja. Du, aber was ich mich ständig frage, jetzt, wir haben am Anfang einmal gesagt, du bist hochbegabt. Da denkt man dann, man hat ein paar Gehirnzellen mehr wahrscheinlich als der Durchschnitt. Warum hast du dich für MMA entschieden? Weil man sagt das so oft, ja, okay, wenn man es nicht im Kopf hat, dann hat man es in die Beine. Und jeder kennt die Vorurteile von Kämpfern, die jetzt nicht gerade die hellsten Leuchten sind, aber sind es nur Vorurteile? Und warum zur Hölle bist du dort in der Szene drin?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich kann dir das gar nicht echt beantworten.
Ja.
Ich glaube auf jeden Fall, der Michel hat über diese kognitive Reserve gesprochen, dass wenn man eine höhere IQ-Zahl hat oder wenn einen höheren Intelligenzquotient, dass man mehr Schläge anstecken kann sozusagen, bevor man in einen miesen gastigen Bereich fällt. das kann sein, aber mir war das immer ziemlich egal. Ich habe eigentlich gedacht, wenn mir das passiert, passiert mir das, wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Also da baue ich nicht wirklich drauf auf, aber ich glaube, es stimmt doch zum Teil, dass in Kampfsport eher so, ich weiß nicht, wie man das freundlich sagen kann, eher so nicht die hellsten Leuchten sind.
Mir tut es immer so weh, das zu sagen, aber vielleicht geben sie es auch nicht zu, dass sie gescheiter sind, als sie tun, aber für sie ist einfach das Kämpfen wichtiger als jetzt vielleicht was anderes.
Voll, es ist...
Sie wären sicher nicht dumm.
Ich glaube auch nicht.
Es ist jedem irgendwas gescheit zu machen, aber...
Ich glaube, es ist, wie du sagst, dass es ihnen vielleicht ein bisschen unangenehm ist, intelligent zu sein, weil wenn ich hier jetzt einfach so einen Freund von mir ein bisschen halb öffentlich diskreditieren darf, der Samuel, okay, Nachnamen sage ich jetzt nicht, aber der Sammy, ein Freund von mir, einmal waren wir im Fox Gym und ich habe mit ihm irgendetwas geredet über, ich glaube, Kubikmeter oder sowas. Und ich habe halt so irgendetwas gesagt über Trigonometrie und Kubikmeter und er sagt dann so zu mir so, Bruder, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, und ich sage so, Hastmann, du bist Installateur, wie kannst du Kubikmeter nicht kennen, stell dich nicht so dumm an, und natürlich weiß er, was Kubikmeter sind, das ist komplett lächerlich, er sagt halt so vor den anderen so, boah, keine Ahnung, wovon er redet von Mathe, und es sind Kubikmeter, sicher weiß er, was es ist, also es... Ich glaube, es ist ein bisschen so eine Image-Sache, dass sich das irgendwie etabliert hat, dass man sich so denkt.
Dass sie selbst nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich mehr wissen.
Voll, ja. Und dass Kämpfer irgendwie auch so dumm sein sollen oder so ist. Vielleicht denkt man, dass es ein Vorteil oder so ist. Oder vielleicht denkt man umgekehrt, wenn man so an einen sehr intelligenten Menschen denkt, so an einen Nerd, und die sind meistens auch so körperlich schwach. Und deswegen ist so das Abhandensein von Intelligenz so gleichzusetzen mit körperlich stark, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber ich glaube persönlich nicht wirklich daran. Ich glaube, Intelligenz sein bringt dir nicht wirklich so einen Orgenvorteil oder so in Kampfsport. Aber die, also eigentlich alle Leute, mit denen ich trainiere, würde ich sagen, dass sie nicht dumm sind. Eindeutig voll. Nicht.
Ich habe auch das Gefühl, also ich kenne vielleicht drei Leute, wo ich echt sage, boah, der hat wirklich nichts in der Birne.
Voll, ja.
Aber der Rest ist wirklich.
Ich glaube, es hat sich halt einfach so durch dieses Nicht-Nerd sein wollen oder sowas etabliert oder einfach so durchs Hart sein wollen. Aber ja, mir ist das ziemlich egal. Ich bin, was ich bin. Manchmal sage ich auch Leuten einfach so, wenn sie mich komische Sachen fragen, mich gibt es gar nicht mehr, damit niemand fragt.
Okay. Und du machst MMA einfach, weil du von all den Sachen, die du ausprobiert hast, dir das einfach am meisten Spaß macht.
Im Wesentlichen, ja. Ich kann mir nichts in meinem Leben vorstellen, was mir mehr Freude bereiten würde, als einfach jeden Tag meines Lebens damit zu verbringen, mich zu verbessern, mich stetig weiterzuentwickeln, nie damit aufzuhören, immer neue Sachen lernen, neue Challenges, immer mit sich selbst konfrontiert sein. Es ist auch sehr viel Selbstreflexion dabei.
Ja.
Es ist stetiger Wachstum und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es etwas Schöneres für mich geben würde. Und im Buddhismus redet man manchmal von Bodhisattva, von dieser, ich lese so viele englische Bücher, es ist schwer, das jetzt auf Deutsch zu sagen.
Kannst gerne auf Englisch sagen.
Okay, es gibt so Buddhahood, so Buddha-Dasein oder sowas in jedem von uns, weil Buddha war ja kein Gott oder ein Engel oder sowas oder ein Prophet, das war ein ganz normaler Mensch, der einfach den Leuten mehr oder weniger einen guten Weg zum Leben gezeigt hat. Und auch nicht der Weg oder sowas. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, Leuten zu sagen, lebt so oder sowas, mir ist das ganz wurscht.
Ja.
Aber er zeigt halt einen guten Weg zu leben. Und man sagt, dass man Bodhisattva, dieses Buddha-Sein in sich, erreichen kann oder dass das eine Form ist, es zu erreichen, indem man sich einem gewissen Ziel oder einer gewissen Tätigkeit komplett hingibt und indem, soweit es geht, nach Meisterschaft strebt, weil ich glaube, es gibt kein Meistern von einem Ziel, das man sich irgendwie steckt, das halbwegs Sinn ergibt.
Mhm.
Ich glaube, man kann sich immer verbessern, aber dieser Weg nach der Verbesserung, diese Suche nach der Meisterschaft, das ist halt so das, was sozusagen zur Erleuchtung, zu diesem Buddha-Sein führen soll. Und wenn das jetzt auch nicht mein ursprünglicher Motivationsfaktor war, glaube ich, trifft das es sehr gut, warum ich diesen Sport so liebe. Im Wesentlichen aus diesem Weg, das Besserwerden und das stetig Verbessern ist einfach unglaublich schön. Und Kämpfen macht auch wirklich viel Spaß, aber ich glaube, das Training und das Wachsen macht mir mehr Spaß als Kämpfen, obwohl Kämpfen auch wirklich cool ist.
Ja, und das bringt ja nicht nur körperlich was, weil ich habe immer das Gefühl, alles, was du im Thai-Boxen zum Beispiel lernst, das kannst du auch für dich selbst, für deinen Beruf, für dein Leben einfach anwenden.
Alles. Sicher sogar.
Das ist wirklich cool, ja.
Und wie du sagst, du kannst das für dein Leben anwenden. Wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du lernst, wie man kickt oder so, am Anfang, ich glaube, es gab keinen Menschen auf dieser Welt, vielleicht Sencha, ich weiß es nicht, aber ansonsten gab es, glaube ich, keinen Menschen, der geboren wurde und du kannst einfach gut kicken, das ist nicht möglich. Aber du schaust, was mache ich falsch, was muss ich besser machen, wie macht der das? Du fragst einen anderen, jo, kannst du mir zeigen, wie man kickt?
Ja.
Fragst einen anderen, kannst du dir meine Kicks anschauen und sowas, was muss ich verbessern? Und diese Bereitschaft, an sich selber zu arbeiten, nimmt man fast immer in die restlichen Bereiche des Lebens mit. Oder du bringst sie gar nicht erst auf, aber dann wirst du im Sport auch nicht weit kommen.
Ja, man merkt es auch in der Arbeit, weil man gibt nicht einfach so auf, man versucht immer das Beste rauszuholen, man möchte im Leben überall das Maximum rausholen, weil man es gewohnt ist.
Das stimmt, ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, Sport bringt schon viel fürs Leben.
Das glaube ich, ja.
Ein schauriges Thema hatten wir da heute mit den Samurai. Nächste Woche wird es dafür ziemlich romantisch, denn das Interview mit Matthias war so interessant, dass ich nicht aufhören konnte, Fragen zu stellen. Und am Ende erzählte er mir sogar, wie er seine heutige Frau kennengelernt hat und was Leo Unok damit zu tun hat. Es gibt also einen zweiten Teil. Das war's aber mal für heute. Falls ihr Fragen zur Podcast-Folge 47 habt, schreibt mir einfach ein E-Mail an unschlagbar.ehrlich@gmail.com oder auf Social Media einfach unschlagbar ehrlich eingeben, dann findet ihr mich schon. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin alles Gute für die kommenden Tage. Der Februar ist mein absolutes Lieblingsmonat. Genießt die Zeit, trainiert weiterhin brav, bleibt gesund und unschlagbar ehrlich.